Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig.
Die da oben haben es versaut, haben irgendeine Biowaffe ausprobiert und sind schiefgegangen.
Weg mit diesem System, weg mit dieser BRD, weg mit diesem Verbrecherpakt. Wir wollen unseren Kaiser zurück.
Ja, dann gehe ich halt wirklich heucht aufs Militär, egal ob russisch, egal ob amerikanisch, heucht aufs Militär. Bis diese neue Ordnung da ist, wird auch oberster Befehlshaber Putin hier bleiben.
UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Warum wisst ihr davon nichts?
Hallo, ihr hört Kabale, eine Sendereihe zu Verschwörungsnarrativen und Faschismus. In der fünften Staffel, Retro, sprechen wir über Verschwörungsnarrative in der Linken, Russland und das Universum. In der Sendung spreche ich mit Juliette Schnabel von der Berliner VVN-BDA. Als am 20. August 2022 in einem Moskauer Vorort eine Autobombe explodierte, gab es viele Spekulationen, wer hinter dem Attentat steckte. Wem es jedoch galt, schien den meisten schnell klar. Vermutlich sollte nicht nur die 29-jährige Daria Dugina sterben, sondern vor allem ihr Vater Alexander Dugin. Russischer Faschist und prominentes Mitglied der inzwischen verbotenen nationalbolschewistischen Partei Russlands, NBP, der in einem Video vom Attentat fassungslos vor dem brennenden Auto steht, in dem er eigentlich hätte mitfahren sollen. Sowohl Dugin als auch seine Tochter haben den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine unterstützt. Aber über seine Rolle im russischen Staatsapparat herrscht Uneinigkeit. Manche vermuten, Dugin stelle sich selbst als wichtiger dar, als er letzten Endes ist. Anderen gilt er als Einflüsterer Putins und als einer der wichtigsten Ideologen in Putins Dunstkreis. Für die letztere Vermutung spricht, dass sich vor allem seit Kriegsbeginn in Putins Reden oft Kerninhalte aus Dugins Werk wiederfinden. Dugins Bücher heißen unter anderem »Ukraine, mein Krieg« und »Russlands eurasische Rache«. Dugin hat nicht nur Verbindungen zu Putins Partei Einiges Russland, sondern auch zu anderen rechten Bewegungen in Europa. Zum Beispiel der französischen Front National um Marine Le Pen, der italienischen Liga um Matteo Salvini, der ungarischen Jobbik-Partei und natürlich auch der AfD. Auch füßelt er gerne mit Steve Bannon oder mit Caleb Maupin von der CPI. Über die beiden Letztgenannten haben wir vorige Woche gesprochen. Dabei sieht er sich selber als weder rechts noch links. Mehr Freiheiten und Bürgerrechte für Frauen und Queers sind für ihn jedoch Perversion. Atlantizistische Ideologien, die zur atlantizistischen Zivilisation gehören, das heißt dem liberalen Westen oder den USA, die seien schuld am Elend der Welt, an der Zerstörung unseres kulturellen Erbes und hätten daher auch keinen Platz neben den anderen Zivilisationen verdient. Und im Endkampf gegen diesen Feind steht er auf jeden Fall an Putins Seite, wie er selbst sagt, inbrünstig, radikal, bis zum Ende. Ja, in Russland ist ja in den letzten Jahrzehnten eine Menge passiert und gerade der ökonomische Schock, der nach dem Fall der Sowjetunion das ganze Land bis heute massiv prägt, sowie die gescheiterte Modernisierung der Wirtschaft, des Nachwirkens des Misstrauens zwischen Ost und West, weit über den Kalten Krieg hinaus, der Versuch durch nationalistische Außenpolitik von der gescheiterten Innenpolitik abzulenken und das ökonomische, militärische und ideologische Gerangel um die internationale Vormachtstellung haben alle dazu beigetragen, dass wir nun vor diesem Scherbenhaufen stehen. Und der Westen trägt mit seiner jahrelang problematischen Russlandpolitik seine Mitschuld an diesem Schlamassel, zum Beispiel was die Fokussierung auf fossile Brennstoffe angeht, aber auch das häufige Ignorieren von Menschenrechtsverstößen und so weiter. Daneben gibt es aber auch ideologische Verwerfungen, Narrative und Weltanschauungen, die wir ebenfalls berücksichtigen müssen, und zwar gar nicht, um die materiellen Bedingungen gegen die ideologischen zu diskutieren, sondern um vielleicht sogar zu schauen, wo es dort Andockpunkte gibt, wo ein Narrativ oder eine Ideologie dieses Aufmucken gegen die teils echte, teils imaginierte weltpolitische Erniedrigung Russlands durch den Westen widerspiegelt.
Also eine recht zentrale Figur ist bei der Frage nach Narrativen und Ideologien sicherlich Dugin, Denn er ist nicht nur aufgrund seiner vielen internationalen Verbindungen interessant, sondern eben auch, weil er recht viel von seiner Weltanschauung recht offen bespricht. Also das Verhältnis von Putin und Dugin erinnert mich immer sehr an das Verhältnis von Trump und Bannon, den ja die Journalistin Jennifer Senior als Amerikas Rasputin bezeichnet hatte. Also Dugin tritt quasi als Putins Rasputin auf. Das ist zumindest der Part, den er will. Und daher passt es ja auch ganz gut, dass Bannon und Dugin eine Menge ähnliche Ideen haben. Bannon ist ja zum Beispiel ein Vertreter der Idee des Fourth Turning, über das wir vor allen Dingen in der zweiten Staffel gesprochen haben, nach der Zivilisationen immer wieder in so einem Zyklus von Aufstieg und Zerfall gefangen sind. Und das ist quasi ein Naturgesetz, dem man sich nicht in den Weg stellen kann. Und bei Bannon führt das dann zu diesem hämischen Akzelerationismus, das heißt, er kann die Apokalypse gar nicht abwarten und trägt mit seiner Form von epistemologischer Kriegsführung auch dazu bei. Dugin gilt auch als ein Anhänger dieser zyklischen Idee, wobei er das quasi paart mit der sogenannten Passionanos, was so viel heißt wie Leidenschaftlichkeit. Diese Idee beruht auf dem Werk von Lev Gumilev, der schon in den frühen 90ern verstorben ist. Und darin findet sich diese zyklische Entwicklung von Zivilisation auch wieder, aber sie wird nochmal anders aufgewickelt. Gumilev treibt die Frage um, warum verschiedene Zivilisationen manchmal stark expandieren und vor allem, warum dieser Expansionsdrang irgendwann nachlässt und die späteren als selbstgefällig und träge dargestellten Generationen den Vorvätern quasi kaum noch ähneln. Und diese unsichtbare Kraft, das ist die Leidenschaftlichkeit, also eine schöpferische Aktivität und expansive Energie. Die können Gruppen, aber auch Einzelpersonen haben, wobei die Gruppen hier meist völkisch gedacht sind. Das heißt, es sind nicht einfach irgendwelche Gruppen.
Das ähnelt ja schon auch dieser Idee, die wir zu Beginn der dritten Staffel besprochen haben, mit den starken und harten Männern, die dann eine gute Zeit schaffen, das heißt eine bequeme Gesellschaftsform, in der dann wiederum die kommenden Generationen in gewisser Weise verweichlichen, verweiblichen, verqueren oder in irgendeiner Form degenerieren und damit den Fall des Imperiums herbeiführen.
Genau, und wie bei dem Imperium der harten Männer gibt es auch bei Passionanos diese Spiegelung von Volk und Individuum, die wir zum Beispiel auch in dem Begriff des Volkskörpers wiederfinden, der dann ja auch bei den Nazis im Zusammenhang mit Euthanasie, Eugenik, sogenannter Rassenhygiene, Antisemitismus und so weiter verwendet wurde. Das heißt, analog zum Körper eines Individuums, das sich vor Krankheiten, Parasiten und Ähnlichem schützen muss, wird auch das Volk als ein Körper verstanden, der unliebsame Bevölkerungsgruppen quasi bekämpfen, ausscheiden oder vernichten muss, um zu heilen, um zu genesen. Und diese Heilung, die läuft immer gleichzeitig auf der Ebene des Individualkörpers und des Volkskörpers ab. Das heißt, Leute werden aus dem Volkskörper rausgeschnitten und gleichzeitig müssen zum Beispiel Deutsche keine Beziehung zu Leuten von außerhalb des Volkskörpers pflegen. Das ist dann ja zum Beispiel die sogenannte Rassenschande. Und Passionanos ist dann nicht so explizit, das heißt, anstatt von Krankheit und Parasiten geht es da eher um das Gegenstück, also die Gegenkraft, die schöpferische Energie, die diese Leidenschaftlichkeit, die den späteren Generationen dann abhanden kommt. Ganz wichtig ist aber, dass der Grad der Leidenschaftlichkeit, der Intensität und Vitalität, das heißt der Lebenskraft, anhand des Herrschaftswillens und dem Expansionsdrang gemessen wird. Das heißt, ähnlich wie bei den starken Männern und der Idee der Frontier, über die wir auch in der dritten Staffel gesprochen haben, muss diese Kraft um sich greifen, sich im Kampf beweisen, Land einverleiben und herrschen. Also es braucht diesen Konflikt, dieses Reiben an einem zu unterwerfenden, oftmals auch zu vernichtenden Außen. Sonst können ja zum Beispiel bei der Frontier die Jungen nicht zu Männern werden. Und das Ausbleiben einer gewaltvollen Expansion nach außen bedeutet auch immer automatisch einen Zerfall, eine Degeneration im Inneren. Also Expansion oder Zerfall, Krieg gegen andere oder Tod durch den Verlust der Kriegeridentität. Es gibt hier keine anderen Optionen.
Die sich immer wieder zwanghaft perpetuierende Kriegeridentität haben wir auch schon bei den Charakteristika des Urfaschismus von Umberto Eco kennengelernt. Im postsowjetischen Russland haben wir dann also die schwindende Rolle als Weltmacht, die ökonomischen Verwerfungen und so weiter. Und da passt dann ja so eine Idee ganz super rein. Denn sie spricht von diesem Zerfall, den viele im Alltag spüren, nur halt in so okkultem, emotional aufgebauschten Metaphern. Also zum Beispiel nicht die vermurkste Wirtschaftspolitik ist schuld, sondern das Schwinden der Passionanost, der völkischen Lebenskraft Und um die wiederzubekommen oder um der Welt und wahrscheinlich auch sich selbst zu beweisen, dass Mensch sie doch noch hat, dafür braucht es Expansion und ja, das bedeutet Krieg.
Genau, laut Dugin besteht Russlands Mission darin, den Kampf gegen die USA bzw. den Westen bis zum endgültigen Sieg zu kämpfen, und zwar zunächst auf ukrainischem Boden. Dugin gilt neben seiner Nähe zur Idee des Forced Turning und der Passionarnost natürlich auch noch als Anhänger der Ideologie Russki Mir, das heißt russische Welt, aber auch russisches All oder Universum. Laut der sämtliche Gebiete zum russischen Staat gehören, in denen sowohl heute als auch in grauer Vorzeit bis zurück in die Antike Russinnen leben oder gelebt haben. Diese Ideologie ist eng verbunden mit dem Verschwörungsnarrativ der neuen Chronologie. Das ist eine Art alternativer pro-russischer Geschichtsschreibung, die auf den Werken Anatoli Formenkos beruht und ähnlich wie Russki Mir in Russland sehr populär ist, in Westeuropa jedoch nahezu unbekannt. Formenko lebt noch, der ist eigentlich Mathematiker und er arbeitet aktuell auch immer noch als Prof an der Lomonossow-Uni in Moskau. Und Formenko kommt interessanterweise ursprünglich aus Donetsk, das heißt, er wurde dort geboren, aber als er 5 Jahre alt war, zog die Familie nach Russland, nur um dann 9 Jahre später in die Ukraine zurückzukehren, diesmal nach Lugansk. Das heißt, Formenko hat schon beachtliche Teile seiner Kindheit im jetzt ja so umkämpften Donbass verbracht. Und sein Werk zur neuen Chronologie, das ist lang. Also die ersten Artikel dazu gab es schon in den 80ern und die Bücher dazu gibt es dann seit den 90ern. Erst war das so eine 7-bändige Reihe, aber jeder Band hat mehrere Bücher. Und dann gab es ab 2011 nochmal eine stark veränderte Neuauflage und unendlich viele zusätzliche Bücher und ergänzende Buchreihen. Also die Bibliografieliste ist grotesk. Also man ertrinkt in diesem Wust von Veröffentlichungen. Daher versuchen wir mal, das nur in ganz groben Zügen hier darzustellen. Aber es gab einen Artikel dazu in Lettre vor circa 2 Jahren von Jelena Kostiukovic, der das alles nochmal mit sehr vielen Beispielen beleuchtet, den wir auch als Quelle benutzt haben. Bei der neuen Chronologie handelt es sich um eine Art Pseudogeschichte. Also angefangen hat das mit astronomischen Beobachtungen und so falschen Berechnungen von Mondfinsternissen und so weiter. Und er sagt dann, okay, die komplette globale Chronologie ist falsch. Das heißt, er kommt zu dem Schluss, dass die letzten 200 Jahre in Wirklichkeit eher 1000 Jahre lang waren.
Das ist ein bisschen wie das Verschwörungsnarrativ der Phantomzeit, also des erfundenen Mittelalters von Heribert Illig. Der sagt auch, dass ca. 300 Jahre des Mittelalters erfunden sind und dass so Leute wie Karl der Große nicht existiert haben oder vielleicht auch falsch datiert wurden.
Genau, und Illig hat ja dann diesen Betrug dann auch verschiedenen Leuten angehangen, also Kaisern oder Päpsten oder so. Und deren Motiv sei laut Illig gewesen, selber im Jahr 1000 leben zu wollen, um nämlich die Rückkehr des Messias mitzuerleben. Also das, was wir ja eher aus dem Millenarismus oder Akzelerationismus kennen. Und das hat Illig dann den Zeitfälschern unterstellt. Also ist mal eine interessante Abwechslung, dass hier jemand ausnahmsweise mal nicht selber die Apokalypse anstrebt. Und neue Chronologie, das ist quasi Phantomzeit auf Speed mal 100. Also das heißt, Formenko schließt aus geringfügigen Ähnlichkeiten von historischen Namen, Daten oder Ereignissen, dass dies dieselben Personen oder Orte gewesen sein müssen. Also so verortet er unter anderem das biblische Palästina in Italien und Konstantinopel an der Wolga. Er behauptet auch, dass Alexander der Große in Wirklichkeit der Prophet Mohammed gewesen sei. Und im 15. Jahrhundert war Ivan III. Gleichzeitig der britische König Heinrich VIII., was dann unter anderem impliziert, dass das heutige Großbritannien vermutlich ebenfalls ein Teil der Russki Mir wäre. Und von Fomenkos Idee gibt es dann nochmal so einen Spin-off, das ist dann das Tartaria-Narrativ. Das Ganze ist, wie auch Fomenkos Werk, recht ausufernd, daher breche ich das mal hier ganz kurz runter. Aber Mia Mulder hat dazu ein ganz gutes Video gemacht, das findet ihr auch in unseren Quellen. Also, so ein Faschokkultist namens Nikolai Lewaschow hat quasi Fomenkos Idee weiterentwickelt und er sagt, Russland ist gar nicht das richtige Imperium, sondern das echte war eigentlich Tartaria, was mit dem mongolischen Reich zusammenhängt und nicht mit der heutigen Bevölkerungsgruppe der Tataren. Es ist also ein bisschen verwirrend. Aber die Idee ist quasi, Tartaria war als erstes da und die Russen haben quasi Tartaria von dem Thron gestoßen. Die Russen sind quasi Heuchler, die sind nicht echt, das sind nicht die rechtmäßigen Herrscher. Und dann redet der so eine Menge über den Mond und tektonische Platten und über Religion und über jüdisches Geld, die Israeliten und die Parasiten und so weiter. Das heißt, an dem Fall von Tatari sind quasi die Juden schuld. Und diese Idee von Levashov, die wurde dann von anderen Leuten weiterentwickelt. Dieser starke Russlandbezug fiel dann irgendwann auch weg. Aber so Reste von Antisemitismus sind auf jeden Fall häufig noch am Start. Und jetzt war Tartaria auf einmal eine Art Weltreich. Also Tartaria war überall. Also ich habe sogar einen Artikel über Tartaria in Neuseeland gefunden. Also Tartaria, diese bessere Zivilisation, hatte eine uns weit überlegene Technologie, mit der sie freie Energie, das heißt Strom, aus der Luft, aus dem Äther ziehen konnten. Das heißt, wenn es Tartaria noch gäbe, hätten wir auch keine hohen Strompreise und keine Klimakrise. Aber diese Zivilisation wurde ausgerottet, und zwar durch eine Schlammflut, die alle Häuser auf der ganzen Welt verschluckte. Und nur von den großen Gebäuden guckt heute noch die Spitze raus. Und die benutzen wir quasi. Das sind dann so Kirchen oder alte Wohnhäuser. Also alles, was irgendwie alt und verschnörkelt ist, geht laut Tartaria noch viel weiter in die Tiefe. Aber das ist alles verschüttet. Ganz viel davon hat sicherlich mit so einer Nostalgie zu tun, nach der guten alten Zeit und so, weshalb gerade diese Art Architekturfimmel oft bei Rechten zu finden ist. Also Mulder nennt das ästhetischen Moralismus. Das heißt, wenn etwas ästhetisch ansprechend ist, dann ist es automatisch moralisch gut. Also diese alte, verschnörkelte Kirchen, das war die gute Zeit, aber heutige Glas- und Betonbauten sind hässlich, daher geht jetzt gerade die Zivilisation zugrunde. Hinzu kommt quasi die Voreingenommenheit der Überlebenden. Das heißt, nur die teuren, verschnörkelten Gebäude haben überlebt, weil die ganzen schäbigen Häuser, in denen die meisten Leute damals gewohnt haben, einfach alle abgerissen wurden und daher heute nicht mehr sichtbar sind. Es ist quasi die Sehnsucht nach einer Vergangenheit, nach einem goldenen Zeitalter, das so niemals existiert hat.
Das heißt, das wäre ja alles erstmal vor allem unterhaltsam oder so klassische Nostalgie oder so. Ob nun Fomenkos Idee zur Ausdehnung Russlands oder die Idee von Tartaria und Schlammfluten und so. Aber in Kombination mit dem Wiedererlangen der völkischen Lebenskraft, der Passionalnost durch Expansion und dem Herrschaftsanspruch bei der Idee der Ruski Mir, legitimiert diese Pseudogeschichtsschreibung vor allem von Fomenko ja unter anderem den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.
Genau, also die Ukraine wird innerhalb dieses Weltbildes als ein abtrünniger Teil der Ruski Mir verstanden, die keine eigene Geschichte und damit keine eigene nationale Identität habe. Das eigentlich russische, ukrainische Brudervolk müsse wieder in die Ruski Mir einverleibt werden, ist jedoch von finsteren westlichen Mächten dazu verführt worden, sich von Russland abzuwenden. Und eine besondere Rolle darin spielt der ukrainische Präsident Zelensky, über dessen jüdische Familie und Wurzellosigkeit der ehemalige russische Präsident Medvedev schon 2021 in einem Zeitungsartikel so schwadronierte. Zelensky und sein Kabinett werden als ein vom Westen gesteuertes Regime dargestellt, das die ukrainische Bevölkerung mit westlichen Ideen verseucht habe. Ähnlich wie bei der Diffamierung russischer Menschenrechtsorganisationen und staatskritischer Aktivistinnen als ausländische AgentInnen, gibt es also auch in diesem Narrativ einen Kampf gegen den inneren Feind, der aber natürlich von außen geleitet wird und der durch eine kulturelle Verseuchung das echte Volk pervertiert hat und daher vernichtet werden muss. Auf dem Schlachtfeld stehen sich somit nicht zwei Fronten gegenüber, sondern ein homogenes, künstlich zweigeteiltes Volk, von dem die eine Seite lediglich von einer Art Fluch befreit werden muss. Und das ist ein Fluch, der dezidiert jüdisch konnotiert ist. Und auch dieser antisemitische Aspekt ist keineswegs neu. Also schon 2019 gewannen antisemitische Narrative im Zusammenhang mit der Ukraine an Boden, und zwar im ersten Amtenthebungsverfahren gegen Trump. Also Trump wurde ja damals beschuldigt, vom Kongress bewilligte Militärhilfe, die für die Ukraine bestimmt war, zurückzuhalten, um Zelensky zu erpressen. Und Zelensky sollte dann als Gegenleistung für die Freigabe der Militärhilfe Korruptionsermittlungen gegen das ukrainische Erdgasunternehmen Burisma einleiten, um damit den heutigen US-Präsidenten Joe Biden politisch zu schaden, da dessen Sohn Hunter vor Bidens Kandidatur im Aufsichtsrat von Burisma saß. Laut eines Artikels in Mother Jones war jedoch der Hauptfeind von Trump nicht Adam Schiff, der damalige Abgeordnete und führende Manager des Amtenthebungsverfahrens, oder die Biden-Familie, sondern George Soros, den wir schon in der ersten Staffel beim Narrativbaustein ZOG NWO kennengelernt haben. Lev Parnas, Der vorher mit Trumps Anwalt Rudy Giuliani zusammenarbeitete, bestätigte auch diese Obsession mit Soros. Und er beschreibt in einem Interview, dass Soros Trumps Feind Nummer eins gewesen sei und dass Trump und sein Umfeld davon überzeugt waren, dass Soros die US-Regierung und das amerikanische Außenministerium infiltriert hätte. Laut diesem Narrativ würden Soros und die Demokratische Partei bestimmte osteuropäische US-Botschaften kontrollieren, vor allem in der Ukraine. Dieses Narrativ um Soros war in Trumps inneren Kreisen so massiv vertreten, dass dies laut Parnas sektenähnliche Formen annahm.
Und dieses Narrativ um Hunter Biden und Burisma und so, das ist ja auch nicht totzukriegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Es läuft zumindest zu dem Zeitpunkt jetzt, wenn wir das aufnehmen, immer noch ein ziemlich fragwürdiges Amtenthebungsverfahren gegen Biden, was einerseits einfach nur eine Art Rache der Republikanischen Partei für die beiden Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ist. Aber warum es in diesem Verfahren dann geht, ist unter anderem wieder diese alte Geschichte, dass Joe Biden und Hunter Biden korrupt seien und im Zusammenhang mit Burisma bestochen wurden. Und das Verfahren läuft trotzdem noch weiter, obwohl der wichtigste Zeuge der Republikanischen Partei im Februar dieses Jahres wegen Falschaussagen festgenommen wurde. Diese von ihm behaupteten belastenden Informationen hatte er anscheinend direkt von russischen Sicherheitsdiensten bekommen.
Genau, also Alexander Smirnov war quasi der Hauptzeuge und der hatte erzählt, dass Biden und sein Sohn 5 Millionen für dieses Burisma-Ding bekommen hätten, was einfach gelogen ist. Gleichzeitig hält ja zum Beispiel Jasinski bis heute die Position, dass dieses ganze Trump-Russland-Ding einfach so ein Nothing-Burger ist, dass es da keine Verbindung gibt, dass es alles Verschwörungsnarrative sind, dass alle total hysterisch sind, die darüber berichten, selbst nachdem zum Beispiel allein diese Müller-Ermittlungen laut der New York Times mehr als 100 Strafbestände gegen 32 Leute und 3 Firmen herausgefunden hat, inklusive 3 Leute aus Trumps Umfeld, die sich auch inzwischen als schuldig bekannt haben, sowie 14 andere russische StaatsbürgerInnen. Das ist eine Menge dafür, dass es da angeblich nichts zu sehen gibt. Und auch wenn man guckt, wer da wem Geld gibt, ist es absurd zu behaupten, es gebe da keine Verbindungen. Also die Trump-Söhne selber haben in Interviews zugegeben, dass viel Geld aus Russland in ihrer Firma steckt und allein das Amteinführungskomitee Trumps hat 2017, als es schon viele dieser Gerüchte gab, nochmal 1 Million von Schusterowitsch genommen, der natürlich sehr gute Beziehungen zu Putin und Medvedev hat, nur mal so als ein Beispiel von vielen. Das heißt, wir haben eine Situation, in der es echte, fragwürdige und teilweise strafbare Zusammenarbeit zwischen Trump und Russland gab, die aber als Hysterie und Verschwörungsnarrative abgetan werden und gleichzeitig ein wiederholt widerlegtes Verschwörungsnarrativ, das Biden vorwirft, von der Ukraine bestochen zu werden. Aber auch schon vor 2022 spielt die Ukraine innerhalb von Verschwörungsnarrativen eine spezielle Rolle, vor allem in Narrativen mit antisemitischem Unterton und oft mit Soros als Hauptfigur. Sowohl in den USA als auch in Deutschland, zum Beispiel auf den Mahnwachen, die ja unter anderem mit Ken Jebsen und auch Teilen der Friedensbewegung in Verbindung standen, über die wir ja schon in den vorherigen Folgen gesprochen haben.
Ich erahne, dass sich dann zu Kriegsbeginn im Februar 2022 die Dynamik noch einmal verschärft hat.
Genau, da explodierten dann wirklich Inhalte mit Ukraine-Bezug innerhalb des verschwörungsideologischen Milieus, oft lediglich als Reiteration schon bekannter Narrative, nur diesmal in die Ukraine verlagert. Also dieses Wuhan-Covid-Narrativ, das gibt es jetzt dann quasi auch als ukrainische Version, laut der die USA in der Ukraine Biolabore betreibt und dort eine neue Pandemie entwickelt. Auch wird das QAnon-Ursprungsnarrativ des Pädophilenrings jetzt in die Ukraine verlegt, genauso wie Zelensky die gezielte Homo- bzw. Transsexualisierung von Kindern vorgeworfen wird, ähnlich dieser aktuellen Groomer-Moralpanik in den USA, beziehungsweise der queerfeindlichen Hetze wegen angeblicher Frühsexualisierung in Deutschland. In allen Narrativen wird Putin als Held gefeiert, der wahlweise die nächste Pandemie verhindert, Kinder aus den unterirdischen Bunkern befreit und der sexuellen Degenerierung der Jugend Einhalt gebietet.
Ha, der Zwilling von Trump. Aber Zelensky tritt ja schon recht maskulin auf. Also ich meine, er trägt seit Kriegsbeginn keine Anzüge mehr, sondern Armeekleidung. Er hat sich einen Bart wachsen lassen. Er hat eine sehr tiefe Stimme und er gibt sich auch sehr kämpferisch.
Ja, also sollte man meinen, aber das ist nicht das, was damals massiv durch die sozialen Medien ging. Also ein Begriff, der immer wieder in so Tiraden gegen Zelensky auftauchte, war, wie schon gesagt, der Groomer- bzw. Frühsexualisierungs- und Verquerungsvorwurf, gepaart mit der Bezeichnung Zelenskys als schwul oder bisexuell und als Boy, das heißt nicht als Mann, sondern als Junge. Und Zelensky war ja vor seiner Wahl zum Präsidenten so Comedian und Schauspieler. Und es gab so ein Satirevideo von 2014 auf ein damals in der Ukraine recht bekanntes Musikvideo von 2011 von so einer Boyband namens Kazaki für ihren Song Love. Und Zelenskys Comedy-Gruppe hat es quasi umgetextet. Und die haben dann auch so ein Video gemacht, das als das schwule Kosaken-Video die Runde machte. Und in den Kommentaren 2022 war die Angst vor der Entmannung wirklich spürbar. Also, denn die tanzen im Video in so Stöckelschuhen, in so engen Leder-Plastik-Fetischklamotten, eben als Satire auf dieses andere Musikvideo dieser anderen Boyband Kaziki, die in ihrem Video quasi genau dasselbe machen, die aber hier natürlich niemand kennt. Und von diesem Video haben dann so VerschwörungstheoretikerInnen wie Laura Logan zum Beispiel abgeleitet, dass Zelensky nicht nur queer und damit ein Groomer ist, sondern auch gleich noch ein Satanist und Okkultist und so weiter. Das Video ist inzwischen recht schwer zu finden, das heißt, der alte Link von damals ist tot, das heißt, auch die Kommentare sind nicht mehr da, aber es war alles voll von neuer Weltordnung, Ukraine, Soros und so weiter. Ganz oft kam auch dieses Teilnarrativ, dass quasi die Kabale, die Elite, die ZOG von den neuen Mitgliedern ein Demütigungsritual verlangt, um völlige Loyalität zu garantieren. Und das für Männer oftmals eine Feminisierung beinhaltet. Das heißt, jedes Mal, wenn eine öffentlich bekannte Person, also zum Beispiel Schauspieler oder Sänger oder so, in Frauenkleidern auftritt oder weiblich konnotiertes Make-up trägt, dann sehen Leute darin nicht eine Performance oder ein Schauspiel, sondern eine Art Initiationsritual der Kabale. Das heißt, wir haben wieder eine Vermischung aus Queerfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit, vermischt mit Kinder als Köder und ZOGNWO und dann oftmals in Gegenüberstellung zu Putin, der dann so muskelbepackt ohne T-Shirt auf so einem Pferd reitet. So, das ist der echte Mann, der muss gegen den kleinen, verweiblichten, queeren Juden gewinnen, sonst geht die Welt unter.
Gab es neben diesen Männlichkeitswahn auch noch andere bekannte Narrative als Zelensky-Version? Und beschäftigen wir uns hier eigentlich noch mit der Linken oder Teile der Linken?
Wir beschäftigen uns insofern noch mit Teilen der Linken, weil diese Russland-Affinität in Teilen der Linken einfach so massiv war, dass dann auch gerade diese Verbindung von Zelensky ist ja quasi nur die Marionette der USA dort immer wieder auftauchte. Und dort tritt halt immer auch dieses Ding auf von Zelensky ist quasi verweiblicht, verweichlicht. Der ist quasi auch nur so ein Baby und in Wirklichkeit ist der Westen dann der große Papa. Das heißt, die Zusammenarbeit der NATO wird dort so ein Marionettenspiel halt irgendwie dargestellt und Zelensky ist da drin halt entweder korrupt oder halt ein Kind oder halt verqueert. Und ich glaube, auch diese Bilder wurden teilweise dann auch in der Linken sehr massiv geteilt. Also dieses Einhaten auf Zelensky habe ich auch auf jeden Fall in sehr vielen linken Quellen gesehen. Genauso wie dieser Spruch von, ja, Zelensky ist ja quasi nur der bisexuelle Nazi-Jude und so weiter. Das kam auch ziemlich viel in linken Kanälen vor. Und ja, also klar, es kursierten auch etliche Memes mit Zelensky als Eidechsenmensch und in Foren und Kommentarspalten wurde halt mit diesem Portmanteau, also Ukraine, also quasi die Jüdin-Juden-Ukraine geflutet. Und das ist quasi so ein bisschen ähnlich wie dieses antisemitische Portmanteau USA, also Jüdinnen-Juden-USA oder United States, also Jüdinnen-Juden-Vereinigte Staaten. Das erinnert so ein bisschen daran. Was ja dann teilweise auch in der Linken unterstellt wird, dass auch die USA unter dem Einfluss der jüdischen Kabale stehen. Die Hervorhebung von Zelenskys jüdischer Herkunft ist dann auch Kern des Narrativs, dass Zelensky und Soros trotz eines Altersunterschieds von 48 Jahren ja Cousins seien. Um Soros rankt sich neben den schon genannten Narrativen vor allen Dingen der Mythos, er sei ein jüdischer Nazi-Kollaborateur gewesen. Als Beweis dafür wird angeführt, dass er als 14-jähriger Junge im Budapester Ghetto Laufburschenaufgaben für den dortigen Judenrat ausführte. Zudem besorgte sein wohlhabender Vater gegen Kriegsende falsche Papiere für seine Familie, um dem Holocaust zu entgehen. Also zu behaupten, dass ein minderjähriger jüdischer Junge, dessen Familie nur mit Hilfe anderer der Vernichtung entkam, ein Nazi-Kollaborateur sei, das entbehrt jeglicher Grundlage und trotzdem ist auch dieses Narrativ seit Jahrzehnten ziemlich virulent. Nun werfen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt also alle Seiten, inklusive auch Zelensky, mit Nazi-Vorwürfen und Holocaust-Relativierung recht wild um sich. Also es gibt diesen Begriff Putler, ja, also eine Mischung aus Putin und Hitler. Das ist natürlich alles sehr problematisch. Dieses Bild aber des Nazi-Juden oder Juden-Nazis ist meiner Meinung nach jedoch perfider, da hierbei das Jüdischsein explizit mit dem Nazi-Sein verschmolzen wird. Und diese Phrasen, also drogenabhängig, schmutziges Geld und Nazi-Jude oder Juden-Nazi, die regelmäßig in einem Atemzug mit Soros genannt werden, sind spätestens seit Kriegsbeginn 1:1 auf Zelensky übertragen worden. So dass Soros und Zelensky im Wahn des Verschwörungsmilieus nicht mehr nur Cousins sind, sondern immer mehr zu einer Person verschwimmen. Es gab zum Beispiel Videos, gerade in den ersten Monaten des Krieges, in denen ein sichtbar erschöpfter Zelensky sich auf einer Pressekonferenz so Augen und Nase reibt. Und das wurde dann als Beweis dafür gesehen, dass er die ganze Zeit Kokain konsumiert. Und davon gab und gibt es bis heute unzählige Variationen. Also so Bild- und Videomanipulationen, Karikaturen und so weiter, auf denen Zelensky quasi die ausländische Militärhilfe für riesige Berge Koks verprasst. Eine Umkehrung dieses Nazi-Juden-Juden-Nazi-Bildes findet sich nicht nur bei Soros, sondern zum Beispiel auch in der Behauptung des russischen Außenministers Sergei Lavrov, der im Sommer 2022 in Bezug auf die jüdische Abstammung Zelenskys behauptete, Hitler sei ebenfalls jüdischer Abstammung gewesen. Also das ist ein weiteres längst widerlegtes Verschwörungsnarrativ. Diese drei Gleichsetzungen von Opfern und TäterInnen, also Soros und Zelensky als Juden, die in Wirklichkeit Nazis sind, und Hitler als Nazi, der in Wirklichkeit Jude war, sind nicht mit Fakten aus der Welt zu schaffen. Also es geht hier nicht um die wirkliche Herkunft oder um wirkliche politische Einstellung konkreter Personen, also auch nicht um die Verherrlichung Banderas oder um das Azov-Regiment, sondern um eine Verallgemeinerung auf alle Jüdinnen und Juden, die im narrativen Kern darauf hinausläuft, dass die Jüdinnen und Juden den Holocaust in Wirklichkeit selber verbrochen hätten.
Das heißt, sowohl die neue Chronologie und Ruski Mir als auch das Bild des Juden-Nazi-Nazi-Juden zielt darauf ab, historische Ereignisse umzudeuten und neu zu verhandeln, um daraus politische Rechtfertigungen für heutige Geschehen abzuleiten.
Genau, also imaginiertes vergangenes Unrecht soll mit neuen Kriegen gerecht und historische Fehlentwicklungen korrigiert werden. Und dabei ist der Blick in den Osten gar nicht so nötig, um solche Ideologien und ihre Folgen zu beobachten. Also schon der Zweite Weltkrieg wurde von etlichen Nazis als der Versuch dargestellt, die Schmach des Ersten Weltkriegs zu tilgen. Also eine Schmach, die ihnen angeblich eh nur von der jüdischen Weltverschwörung und deren Lakaien eingebrockt wurde. Entweder weil sie von den anderen Weltmächten zum Krieg verführt oder provoziert wurden, oder weil Jüdinnen und Juden laut der Durchstoßlegende zusammen mit SozialdemokratInnen die militärische Niederlage herbeiführten. Das finden wir bei Reichsbürgern wieder, bei der Patriotischen Union und halt auch bei Dugin und Putin.
Und nächste Woche sprechen wir über die Rothschilds und Antisemitismus als Fetisch im Kapitalismus.
Und die Leute werden wach und dann schnappen wir euch. Ganz einfach. Und dann geht ihr vor Gericht für euren Scheiß, den ihr verbreitet habt. Und ihr habt dazu beigetragen, dass die Leute weiter schön schlafen.
Wenn euch diese Sendung gefällt, empfehlt sie gerne weiter. Nachzuhören unter freie-radios.net unter dem Stichwort Kabale. Kabale mit Q. Dort findet ihr auch die Literaturhinweise und weiterführende Links.